weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal ist es so, du gehst durch deinen Tag und jemand sagt was und das, was diese Person sagt, das verdirbt dir die Laune, das verdirbt dir den ganzen Tag. Da ist so eine junge Mama, die ist eigentlich schon total übermüdet, weil sie kaum was geschlafen hat. Sie muss noch schnell in den Laden einkaufen. Und das Kleine, das quengelt nur, weil es am Zahnen ist. Und dann kommt ein Wildfremder und macht einen dummen Spruch. Super, oder? Oder da ist der Chef, der mit einer negativen Bemerkung die ganze Arbeit der Mitarbeiter in Frage stellt und schlecht macht. Ist dir das auch schon passiert? Wie viel wohltuender ist da ein unerwartetes Lob, oder? Vor kurzem kam meine kleine Tochter, die geht jetzt in die erste Klasse, kam die nach Hause. Und ich war total gestresst, habe noch ganz schnell was gekocht. Dann sitzen wir da am Mittagstisch und die Kleine sagt, Mama, oh, das ist so lecker, das ist so fein, kannst du das wieder mal kochen? Und ich war ganz verblüfft und erstaunt, weil ich eigentlich das Gegenteil erwartet hatte. Nämlich, dass sie schimpft und es nicht mag. Oder wisst ihr noch, wie das war in der Schule? Wenn du vom knausrigen Lehrer so mal ein richtig fettes Lob bekommen hast, weil du was richtig, richtig gut gemacht hast. Wann wurdest du das letzte Mal gelobt? Ich weiß nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir Schweizer, wir sind ein bisschen zu knausrig mit unserem Lob. Eigentlich könnten wir andere schon ein bisschen mehr loben, weil es tut eigentlich so gut. Wann hast du das letzte Mal deinem Ehepartner mal gesagt, wie stolz du auf ihn oder auf sie bist? Ich meine, der andere, der macht so viel für dich. Wann hast du das letzte Mal einfach mal Danke gesagt? Aber es gibt jemanden, der hat unser Lob noch viel, viel mehr verdient als wir. Er, der uns jeden Tag das Leben schenkt. Er, der das ganze All in seiner Hand hat. Der, der so groß ist und doch in seiner großen Liebe sich um jeden von uns kümmert. Gott hat ein fettes Lob verdient. Im Psalm 103, den wir uns heute zusammen anschauen, lobt der alte König David Gott. Und er sagt Folgendes. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Preise den Herrn, meine Seele. Meine Seele soll den Gott preisen, der war, der ist und der sein wird. Ich will ihn loben mit meinem ganzen Sein. Und ich will nicht vergessen, was er mir Gutes getan hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss zugeben, ich sehe oft meistens mehr das, was nicht ganz so gut ist. Und ich vergesse ganz schnell, was Gott in meinem Leben und in meinem Alltag eigentlich tut. Was er Gutes getan hat. Wenn man dich fragen würde, wann hat Gott in der letzten Zeit was richtig Gutes getan in deinem Leben, könntest du uns gleich davon erzählen oder müsstest du, wie ich, zuerst überlegen, was eigentlich alles war? Und es ist eigentlich ist es nicht so, dass Gott in meinem Leben nicht wirkt, oder nichts tut. Eigentlich wirkt er jeden Tag in mein Leben hinein. Aber manchmal bin ich so gestresst und so abgelenkt, dass ich es gar nicht wahrnehme. Oder ich bin so auf mein momentanes Problem fixiert, dass ich es gar nicht realisiere, dass Gott etwas Gutes tut. Oder ich merke es, aber ich vergesse es gleich wieder. Und eigentlich stört mich das. Eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich möchte ich, wie David, lernen, Gott dafür zu danken. Und das Gute, was er tut, nicht gleich wieder zu vergessen. Vor einigen Jahren hatte ich das Privileg, da konnten wir in einer Weiterbildungsgruppe sein, die unter anderem von Thomas Harry geleitet wurde. Das ist ein Theologe und Dozent hier in der Schweiz und ein echt cooler Typ. Und ich bin ja in vielem strukturiert, aber ich musste merken, es gibt Menschen, die sind noch viel strukturierter als ich, so wie zum Beispiel Thomas. Und als Thomas erzählt hat, dass er sich einmal pro Jahr mindestens einen ganzen Tag Ende Jahr Zeit nimmt, um aufzuschreiben, was Gott alles getan hat, da habe ich ihn innerlich schon ein bisschen belächelt. Jetzt muss ich aber echt zugeben, er hatte sowas von recht. Und eigentlich musste ich echt anfangen, diese Dinge, die Gott tut, aufzuschreiben, dass ich sie nicht ständig wieder vergesse. Du hast mich gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wie gnädig und barmherzig ist unser Gott. Wie liebevoll ist er. Eigentlich hätten wir einen echten Zusammenschiss verdient, eine heftige Strafe. Aber Gott vergibt uns unsere Schuld. So ist unser Gott. Bei David war es Ehebruch und Mord. Was ist es bei dir? Bist du oft unzufrieden und undankbar wie ich? Oder lästest du immer wieder über andere? Oder gibt es sonst etwas, was zwischen dir und Gott nicht in Ordnung ist? Unser Gott ist gnädig und barmherzig. Und wenn Gott vergibt, dann vergibt er wirklich. Weiter heißt es in den Versen 7 bis 12. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer harden, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist, vom Abend lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wir haben es zwar nicht verdient, aber wenn wir umkehren, vergibt uns Gott. Dann ist es vergeben und vergessen. Das erinnert mich an eine andere Bibelstelle. In Micha 7, 19 steht, er wird sich unsere wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wie gut ist unser Gott? Wenn er vergibt, dann ist es wirklich vergeben. Während dem Studium durfte ich ein Jugendlager mitleiten. Und wir waren da in Spanien am Meer, haben da am Meer campiert. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war eine richtig intensive Woche. Weil wie alle Jugendlichen brachten auch diese Jugendlichen ihre Probleme und ihre Sorgen mit. Und es wurde wirklich anstrengend. Also zum Teil hatten wir bis 3 Uhr morgens Gespräche mit den Jugendlichen, weil Gott ihre Herzen zu berühren begann. Und an einem Abend ist eine junge Frau zu mir gekommen und wollte mit mir sprechen. Ich habe ihr dann zugehört und sie hat mir erzählt, hey, dass es eigentlich dass sie eigentlich nur ins Lager mitgekommen war, weil sie echt nichts besser, keine Ausrede mehr gefunden hatte. Und sie hat mir erzählt, dass sie schon mehr als ein Jahr lang von Gott gar nichts mehr wissen wollte. Und dann begann sie mir, ihre Sünden zu bekennen, die sie getan hatte in diesem Jahr. Und zum Teil habe ich echt leer geschluckt. Die waren heftig. Aber als ich ihr so zuhörte, kam mir genau dieser Vers in den Sinn. Wir gingen dann zusammen ans Meer hinunter und sie hat für jede ihrer Sünden einen Stein aufgehoben. Wir gingen zum Wasser und haben ihn dann im Namen Jesus weggeworfen, ins Meer. Was für ein Jubel war da im Himmel. Wie wunderbar, und in meinem Herz hat es nur noch gejubelt. So ist es, wenn Gott vergibt. Auch Johannes, ein Jünger von Jesus, hat in einem seiner Briefe Folgendes geschrieben. Im 1. Johannes 1,9 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ist dann weggewaschen, vergessen, im tiefsten Meer versenkt. Doch zurück zu unserem Psalm. Psalm 103, 13 bis 18 steht: Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir nur Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote und sie danach tun. Gottes Gnade hört nie auf. Wir Menschen, wir sind vergänglich, doch er bleibt. Und er segnet alle, die seinen Willen tun. Er segnet uns und unsere Kinder. Denn er liebt uns, wie ein Vater, ein guter Vater, seine Kinder liebt. Was für einen guten Gott wir doch haben. Er ist nicht unerreichbar, weit weg oder so mächtig und rachsüchtig, dass er uns ständig bestraft. Nein, er selbst, er hat den Weg frei gemacht, dass wir umkehren dürfen, wenn wir dazu bereit sind. Er wartet auf uns mit offenen Armen. Er wartet darauf, dass wir umkehren. Barmherzig und gnädig ist er, voller Güte und Erbarmen. Er liebt uns und will uns segnen. Doch noch zu einem anderen Thema, das ich wichtig finde bei diesem Psalm. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ein Vers in diesem Psalm, der kann uns schon recht durcheinander bringen. Im Vers 3 und 4 steht Folgendes: Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Heißt das jetzt, dass wir, die wir Gott gehören, immer geheilt werden? Das könnte man doch so verstehen, oder? Es gibt solche Christen, die das behaupten. Bill Johnson zum Beispiel ist so einer, der sagt, vertritt die Meinung, wenn du nicht gesund wirst, dann glaubst du zu wenig. Was für eine gefährliche Behauptung. wenn wir Bibelverse einzeln einfach rausnehmen aus dem Kontext, rausnehmen aus dem Text oder aber auch aus der ganzen Bibel raus und nicht im Zusammenhang vergleichen, was das bedeuten könnte, wird es gefährlich. Und wegen dieser Meinung und auch ganz vieler anderer heftiger Missstände gilt die Kirche von Bill Johnson heute als Sekte. Andere behaupten, wenn du genug glaubst, muss der Wohlstand und der Überfluss automatisch kommen. Und wenn das nicht eintritt, dann stimmt etwas mit deinem Glauben nicht. Das nennt man Wohlstandsevangelium. Eine andere, ganz komische Richtung, die gewisse einnehmen. Aber beides hat uns Jesus nie versprochen. Er hat uns nie versprochen, dass wir immer gesund sind und er hat uns nie versprochen, dass es uns immer gut gehen wird, oder? Aber wie meint denn das David hier? Wenn wir weiterschauen, in diesem Psalm gibt es ja noch den anderen Vers, den haben wir auch schon gelesen. Vers 13 bis 16. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Winter rübergeht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. David spricht also nicht nur davon, dass Gott seine Gebrechen geheilt hat, sondern er spricht auch davon, wie vergänglich das Leben ist und dass jeder Mensch sterben muss. Eigentlich beschreibt hier David die ganze Spannung, in der wir leben. Ein Riesenspannungsfeld. Manchmal werden wir gesund, erleben Vergebung und Wiederherstellung. Ja, manchmal auch Heilung. Und dann merken wir wieder, wie vergänglich unser Leben ist und wie leidvoll unser Leben sein kann. Wir leben in diesem Spannungsfeld. Und ehrlich gesagt bin ich froh, dass die Bibel nicht darüber schweigt, dass es so ist. Die Bibel ist ehrlich. Sie beschreibt beides. Das ganze Spannungsfeld. Älter werden, und davon können einige berichten, älter werden und sterben hat oft mit Leid und Schmerz zu tun. Und auch David wurde älter. Auch David ist irgendwann gestorben. Aber gell, das eine macht das andere nicht weniger wahr. David hat erlebt, wie Gott ihm alle seine Schuld vergeben hat. Er hat erlebt, wie er wieder fröhlich wurde und gesund. Aber er wusste auch gleichzeitig, dass der Mensch vergänglich ist und sterben muss. Vielleicht denkst du jetzt, ja super, was macht es denn jetzt für einen Unterschied, ob ich an Gott glaube oder nicht? Wenn das Leben als Christ gar nicht einfacher ist. Das hätten wir so gerne, oder? Dass es uns gut geht. Dass wir reich sind und immer gesund. Denken wir so, weil in unserer Gesellschaft alle sich um ihr eigenes Wohl drehen? Das denken wir deshalb auch so? Nein, das Leben als Christ ist nicht einfach. Jesus hat seine Jünger sogar davor gewarnt, dass es schwierig werden wird, wenn sie ihm nachfolgen. Wenn wir ihm nachfolgen. Zum Beispiel in Matthäus 16, 24. Aber wir sind frei. Wir sind nicht mehr durch Sünde belastet. Und es ist so befreiend, wenn du dich nicht mehr nur um dich selber drehen musst, sondern auch für andere da sein kannst. Wenn du Gott und seine Liebe als Ziel und als Sinn deines Lebens erkennst. Ein großer, riesengroßer Unterschied ist auch, dass du zwar durch Krankheit, Schmerz und Tod hindurch musst, aber im Gegensatz zu den anderen bist du dabei nicht alleine. Denn Gott ist bei dir, immer. Egal, ob du ihn spürst oder nicht. Du musst nie alleine durch etwas hindurch. Und glaub mir, das ist ein gewaltiger Unterschied. Und dann haben wir noch etwas mehr. Wir wissen, wohin wir gehen. Nach Hause, wo kein Schmerz und kein Leid mehr ist. Was für ein großer Unterschied. Gell, Gott müsste sich nicht um uns kümmern und doch beugt er sich zu uns hinab in seiner Vaterliebe. Er ist gnädig und barmherzig und er vergibt uns immer wieder. Obwohl er der Herr über alles ist und alle Ehre verdient hat, ist er der liebevolle Vater, der auf uns wartet. Deshalb hat er alles Lob verdient, was man sich nur vorstellen kann. Und genau so endet auch unser Psalm. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.